Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Bertolt Brecht auf. Damit kann ich mich natürlich hier nicht messen. Mein Herr K. ist Mitte 40, verheiratet, hat zwei Kinder, ist totaler Durchschnitt, so wie ich. Mittleres Management, er geht natürlich ins Büro, er hat eine Familie, wie ich schon erwähnt habe. Und darum herum drehen sich auch diese Kolumnen. Damit sind wir mittendrin in dem, worum sich diese Kolumnen drehen. Was macht den modernen Mann heute aus? Soll er sich mit Elternzeitmodellen besser auskennen oder einen WLAN-Router installieren können? Reicht es, wenn er seine Faszien trainiert? Oder muss er mehrfach pro Jahr an Halbmarathons in schwer zugänglichen Bergregionen melancholischer Schwellenländer teilnehmen? Welchen Rollkoffer, Dienstwagen, Internetprovider braucht er? Soll er die westliche Wertegemeinschaft auch auf dem Stadtteil Weihnachtsmarkt verteidigen? Und was sind die untrüglichsten Indizien dafür, dass er älter wird? Auf all diese Fragen findet dieses Buch Antworten. Und deswegen möchte ich Ihnen schon mal jetzt die Wahl überlassen, ob Sie ein paar Kolumnen von Herrn K. lesen möchten, die eher im Büro spielen oder in seinem Privatleben. Also mit Familie oder eher mit Kollegen. Wer ist für Kollegen? Privatleben, Familie? Okay, dann mischen wir das ein bisschen, würde ich sagen, oder? Ja, dann fangen wir mal an mit Privatleben. Auf irgendetwas warten wir immer. Klappt es eigentlich mit dem Ton, wenn ich mich dann so zurücklehne, geht es dann auch noch, ja? Oder muss ich immer so vorne bleiben? Angeblich lässt sich das menschliche Leben in drei einigermaßen vergleichbare Teile parzellieren. Ein Drittel unserer Zeit arbeiten wir, ein Drittel wird geschlafen und den Rest warten wir. Auf was auch immer, dass die Ampel endlich grün oder die Schlange an der Supermarktkasse kürzer wird. Diese Rechnung ist natürlich Quatsch. Wir warten viel länger. Vor allem, wenn wir männlich und verheiratet sind. Herr K. lehnt bei den samstäglich überrannten Umkleidekabinen in der Damenoberbekleidung eines Multi-Brand-Retailers, so heißen Kaufhäuser heute, an der Wand und wartet auf seine Frau. Sie probiert gerade irgendwelche Kleidungsstücke an. Keine Angst, dass ich sie jetzt so anschaue, die er nachher loben muss. Er könnte dann auch sagen, steht dir nur bedingt. Aber mit solchen Sätzen hat er eher weniger gute Erfahrungen gemacht. Sie würde ihn dann noch länger warten lassen, aus erzieherischen Gründen vielleicht. Er ist sich über ihre Motivation nie ganz sicher. Eigentlich wartet er auf sie, seit er sie kennt. Beim ersten Date, ebenso wie bei der Hochzeit, als er eine halbe Stunde nicht sicher war, ob das noch pünktlich was wird oder er den ganzen Kram samt Blumenschmuck wieder einpacken muss. Und wie das in guten Ehen so ist, hat Herr K. sich mittlerweile daran gewöhnt und plant entsprechend temporäre Pufferzonen ein, was geschwollener klingt, als es ist. Wenn Sie um 20 Uhr irgendwo sein müssen, sagt er um 18.10 Uhr, dass Sie noch eine halbe Stunde haben, um rechtzeitig um 19.30 Uhr das Haus zu verlassen. Herr K. lehnt immer noch an der Wand. Er würde sich jetzt gern hinsetzen, aber die beiden einzigen Sesselchen sind von anderen Männern besetzt, die auf andere Frauen warten. Warum wird für diese beklagenswerte Klientel nicht viel mehr getan? Weltweit warten jeden Tag in Malls, Boutiquen oder Kaufhäusern aber Millionen Männer auf ebenso viele shoppende Frauen. Ähnlich dem Bällebad im IKEA Smallland für die Kinder könnte man doch kleine Lounges einrichten für die Männer. Sofaecken, Herrenmagazine, nichts Anrüchiges, eher Mickey Mouse, Taschenbücher und GQ. Und vielleicht ein Fernseher. Mehr bräuchte es gar nicht. Das würde die gesamte Situation entspannen und damit am Ende sogar den Umsatz erhöhen. Glückliche Männer sind großzügige Männer. Warum hat daraus noch niemand ein Geschäftsmodell gemacht? MWR für Men's Waiting Room. Systemmobiliar zur Miete, Franchise-System, lokaler Start, globaler Anspruch, Börsengang, bis weltweit Männer ihre Frauen anflehen, Schatz, wann darf ich dich wieder beim Einkaufen begleiten? Gerade kommt Herrn K.'s Frau aus der Umkleidekabine. Er leidet, müde, an die Wand gelehnt, sie lächelt. In dem Moment weiß er, dass es mit MWR.com den Bach runterginge, bevor es begonnen hätte. Es wäre schlicht zu schön. Dann schaut er noch mal richtig gequält, einfach um seine Frau seiner Frau eine kleine Freude zu machen. Das war die Nummer eins. Sie dürfen jetzt frenetisch Beifall klatschen oder auch nicht. Und sollen wir mit Privatleben weitermachen oder wollen wir mal ins Office? Privatleben war, glaube ich, irgendwie beliebt, oder? Oder sind Sie schon durch? Dem Wetter gemäß lese ich Ihnen eine Kolumne vor, wenn Adventskalender lebendig werden. Da geht es jetzt eher um den Bekanntenkreis von Herrn K. Bis vor wenigen Jahren waren lebendige Adventskalender charmante Möglichkeiten, zwanglos die eigenen Nachbarn und oder andere Mitglieder der Kirchengemeinde etwas näher kennenzulernen. An den 24 Tagen vor Weihnachten bittet man sich reihum allabendlich zu einem kurzen Beisammensein. Doch was als Abfolge von Kleinstveranstaltungen begann, ist in manchen Kreisen mittlerweile zu einer Leistungsschau der eigenen ökonomischen Möglichkeiten geworden. Es ist Samstag, der 12. Dezember. Schauen Sie raus, es ist Samstag, der 12. Dezember. Und Herr K. steht mit seiner Frau in der Gartenanlage von Familie Schlötzenreuther herum, die sich als stille Gesellschafter eines Weltmarktführers im Bereich Lebensmittelkartonagen sonst eher zurückhaltend geben. Ein Dutzend illuminierte Plastikrentiere weisen den Weg zum Gartenpavillon. Auf dem Dach funkelt eine riesige 12, die auch für den Linienflugverkehr noch locker sichtbar sein dürfte. Schon stimmt die ukrainische Geigenlehrerin mit Cosima, der jüngsten Tochter des Hauses, Jingle Bells an. Die Liedzeilen dazu hat die Nanny bei songtexte.com heruntergeladen und auf handgeschöpften Büttenpapier ausgedruckt. Dann tritt ein Streichquartett aus Oberstufen-Altsprachlern des humanistischen Gymnasiums auf mit einem Medley bekannter Weihnachtsweisen. Das ist eine Armspeisung gegen das, was Minnemanns aufgefahren haben, raunt Herrn K.'s Frau. Er schaut fragend, weil er auch nicht jeden Adventsabend unterwegs sein kann. Also flüstert sie ihm zu, die hatten sich für den 8. aus Lech eine Schneekanone besorgt und den gesamten Südflügel ihrer Villa beschneien lassen. Begleitet wurde das Gesinge von einem Trompetentrio, das von einem Prager Konservatorium eingeflogen werden musste. Final kredenzt Familie Schlötzenreuther dann zwar Zimtmus an Lebkuchenparfait, aber ein Absturz sind ausgerechnet die Beetmännchen, die Cosima mit ihrer Mutter selbst gebacken hat. Steinhart und nicht zu vergleichen mit den kulinarischen Preziosen bei Familie Hansen am 4. Dezember. Er ist Vorstand einer großen Catering-Firma. Sie hatten eigens einen Zwei-Sterne-Koch engagiert, der im Santa-Claus-Kostüm dauernd Ho-Ho-Ho rufen musste und dreierlei von der Dithmarscher Gans anbot, bis sein Wattebart über dem Weber-Grill in Flammen aufging. Und was machen wir so? Fragt Herr K. auf dem Nachhauseweg, wohlwissend, dass sie nur 4 Tage später dran sein würden. Seine Frau sagt, ich habe eine original syrische Flüchtlingsfamilie engagiert, die ein Krippenspiel aufführt. Herr K. entgleisen die Gesichtszüge, bis sie lacht. Nur ein Scherz. Es gibt Lebkuchen und Glühwein aus dem Supermarkt und der Pastor schaut vorbei. Bescheidenheit ist der neue Luxus. Es wird sicher nett, auch wenn klerikale Begleitung die meisten ihrer Nachbarn mittlerweile eher irritiert. Das war Nummer 2. Hey, das wird ja was. Ich bleib länger. Wer von Ihnen kauft sich seine Milch beim Bauern, beim Ökobauern? Nee? Aber Sie haben schon mal gehört, dass es solche Milchstationen gibt. Herr K. war auch schon mal auf einer. Landluft macht Hai. Was das Thema Ernährung angeht, hat Herr K. es aufgegeben, irgendeinen Sinn ergründen zu wollen. Bei fleischloser Fleischwurst, ebenso wie beim Boom sogenannter Milchtankstellen, dem ganz großen Ding der hiesigen Landwirtschaft. Es ist Samstag früh und er steht mit seiner Familie auf einem Bauernhof herum. Hier riecht's aber komisch, sagt sein 6-jähriger Sohn. Wenn Herr K. es richtig versteht, ist die Milchtankstelle die Rache der Bauern an bösen Discountern und Niedrigstpreisen. Es geht jetzt um alles. Nachhaltigkeit, Regionalität, sehr authentischen Gestank und natürlich Direktvermarktung. Keine Umwege, wenn man mal von den 20 Kilometern absieht, die sie extra hier rausfahren mussten mit ihrem Schummel-Diesel-SUV. Das war eben in der Umgebung der erste Hof, der über eine eigene Homepage verfügt. Man will ja auch nicht jede Hinterwäldlerbutze ansteuern. Herr K. hat durchaus Erfahrung mit solchen Öko-Trips. Er erinnert sich an die Baumpatenschaft, die ihn ein paar hundert Euro gekostet, die Familie aber auch irgendwie glücklich gemacht hat. Ein Nebenerwerbslandwirt namens Dirk überreichte ihnen damals feierlich eine Urkunde. Dann durften sie auf einer Streuobstwiese ihren Apfelbaum umarmen und einmal im Jahr zur Ernte kommen. Danach verkaufte Dirk ihnen noch ein Weidenkörbchen, Apfelsaftbecher und 3 Einweggläser Gelee made in Poland, sowie auf eigene Rechnung 98,5% der restlichen Apfelernte. Ein andermal hat Herr K. eine Woche Heu geerntet im Bayerischen Wald. Entschleunigungskur. Pro frugalem Vollpensionstag im 4-Sterne-Hideaway hat er mehr bezahlt, als osteuropäische Erntehelfer für die gleiche Arbeit an Wochenlohn bekommen hätten. Ein wirklich schlauer Bauer. Jetzt also Milchtankstelle. 1 Euro pro Liter, viel gutes Gewissen inklusive. Sie stehen in einer Art Gartenhäuschen mit Stahltank. Wo hat diese Milch eigentlich ihr Haltbarkeitsdatum, ey, fragt Herrn K.'s Tochter. Und ist die pasteurisiert? Herr K. schaukelt genervt mit der bereits gekauften Glasflasche. Soll er jetzt oder soll er nicht? In diesem Moment kommt sein Sohn von Großparkplatz 2F angerannt an Dorfcafé, Streichelzoo und Maislabyrinth vorbei. Hier gibt's Pokestops, kreischt er fröhlich. Da weiß Herr K., dass er auch nächsten Samstag an der Milchtankstelle steht und sich um die Zukunft deutscher Landwirte keine Sorgen mehr machen muss. Die Originalmilch wird er später heimlich wegschütten und durch laktosefreie Haarmilch aus dem Supermarkt ersetzen. So haben am Ende verrückterweise alle was davon. Was das Thema Wirtschaft angeht, hat Herr K. es aufgegeben, irgendeinen Sinn ergründen zu wollen. Ich bleibe bei der Kulinarik. Kaffeekapseln kennen Sie auch alle, ne? Wer hat eine Nespresso-Maschine? Da hinten ist eine. Und zufrieden? Was? Keine Kapseln, ach so. Lassen Sie uns mal in diese Kapselwelt eintauchen. Die war für Herrn K. auch eine lange Zeit neu. Im Kosmos der Kapseln. Bis vor kurzem dachte Herr K., wenn man Kaffee benötigt, geht man in einen Supermarkt und kauft 1 Pfund. Diese Illusion entstammt einer Ära, als der Melittermann noch eine Art Mittelschichtshero war. Das ist fast so lange her wie Wählscheibentelefone und Schulausflüge an die Zonengrenze. Der Melittermann der Jetztzeit heißt George Clooney, schäkert in der Werbung über dem Lago di sonst was mit Topmodels und nippt dazu an einem Espresso, der vorher durch hochpreisige Aluminiumkapseln gepresst wurde und nicht durch schlammfarbene Filtertüten in Muttis Einbauküche. Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit rangieren die Kapseln irgendwo hinter Braunkohletagebau. Aber mit einem einzigen Satz wischte Herrn K.'s Frau seine Bedenken beiseite. Man kann nicht alles haben. Das sollte heißen, wer hip sein will, muss ökologisch auch mal 5 gerade sein lassen. So schickte sie ihn zum Nachkaufen in den Kaffeeshop, der aber eher ein Bohnen-Flagship-Store sein möchte. Zwar irritiert Herrn K., dass man am Eingang eine Nummer ziehen muss, weil das ja eher an Einwohnermeldeamt erinnert. Andererseits suggeriert es eine Knappheit des Angebots, die an diesem Vormittag nicht unbedingt gegeben ist. Kaum hat er die Nummer, zeigt ihm große Displays, an welche der gelangweilten Verkäuferinnen, die sicher hier Junior Key Account Customer Relation ADs heißen, er sich wenden darf. Er ist beeindruckt. Die Regalwand hinter sich ist sicher aus Tropenholz, das Vitrinenglas mundgeblasen aus Murano und die Fachkraft mindestens Sozialpsychologiestudentin im 8. Semester. Sie will wissen, ob er schon Mitglied sei. Nein. Mitglied werden wolle, und welche Geschmacksnote er bevorzuge. Ist er mehr der Vivalto-Lungo-Typ? Favorisiert er die intensiven Röstnoten des Darkan? Und auch wenn er keine Ahnung hat, erlebt er in diesem Moment doch die ganze Erotik heutigen Röstcafés. Ist ja übrigens in Autohäusern ähnlich, nur andersrum. Dort werden einem die Kombis und SUVs von gesetzten Herren verkauft. Und wenn es Reklamationen gibt, landet man bei einer 20-jährigen Blondine mit Kulleraugen, was die Gereiztheit der Kundschaft zumindest anfangs durchaus mildert. Jedenfalls findet Herr K. es toll, wie aus etwas so Profanem wie Kaffeepulver eine Mischung aus Astrophysik und Tiffany's geworden ist. Vielleicht könnte man das auch mit Waschmitteln schaffen oder Toilettenpapier. wäre er der Typ der vierlagigen Variante aus handgeschöpftem bretonischem Büttenpapier, dann kauft er für 150 Euro bunte Kapseln. Man gönnt sich ja sonst nichts. Der Melitta-Mann heißt übrigens Egon Wellenbrink. Und wenn Wikipedia recht hat, ist er mittlerweile Anfang 70 und lebt noch ein bisschen von seinem alten Ruhm. Wer weiß, wie der heute seinen Kaffee trinkt, aber er ist sicher eher der Voluto-Typ. Und wenn Sie vielleicht mit Kaffeekapseln noch nicht so viel Erfahrung haben, aber mit Leergut, also Getränkeleergut, hat bestimmt jeder schon mal mit so Leergutautomaten schon mal so seine Erfahrungen gemacht, oder? Wer war schon mal an einem Leergutautomaten? Na also, ja, die Lehre des Leerguts. Zu den letzten Refugien männlicher Wirkungsmacht gehört der regelmäßige Besuch eines wohlsortierten Getränkefachhandels. Nicht, weil die Auswahl familienfreundlicher Cherry-Bier-Mixgetränke oder isotonischer Energy-Drinks auf Wodka-Lemon-Kurkuma-Basis, schon toll, was es heute alles gibt, irgendwie Männersache wäre. Es ist nur einfach so, dass keine Frau so blöd wäre, sich samstags in die endlose Schlange der Leergutrückgabe einzureihen. Dabei wäre es ein Trugschluss zu glauben, dass man dort nur stoische Geduld lernt. Für Herrn K. sind diese Besuche Anlass für weit mehr als nur Milieustudien. Man trifft im Getränkeladen ja nicht nur dosensammelnde Frührentner, die sicher auch ein Indiz für irgendeinen sozialen Zerfall im Land sind. Darüber hinaus wagt Herr K. die These, hier das gesamte Elend weltwirtschaftlicher Produktivitätsdefizite ablesen zu können. Er kann sich noch an die Zeit erinnern, als an dem Counter im Getränkemarkt tatsächlich ein Mensch saß. In seinem Fall war es eine alleinerziehende Bulgarin mit drei Kindern. Man kommt über die Jahre ja doch ein bisschen ins Gespräch, bis sie irgendwann durch einen Automatenschrank ersetzt wurde, der die Flaschenrückgabe sicher in eine neue Dimension der Kosteneffizienz katapultieren sollte. Das Problem ist nur, dass das Ding nie funktioniert. Das Gerät funktionierte früher nicht, als man noch dachte, naja, Kinderkrankheiten, und es funktioniert heute nicht. Es ist kleiner geworden und die Benutzeroberfläche benutzeroberflächlicher. Das ist aber der einzige Fortschritt. Ein buntes Display. Mal erkennt die Maschine die Flaschen nicht, mal ist das Band hinten im Lagerraum voll, aus dem es meist stinkt wie 7 Jahre Cholera, und statt einer Bulgarin müssen jetzt 2 Minijobber den Automaten stetig instand halten. Es hat etwas fast schon Beruhigendes. Wir reden über autonomes Fahren, über künstliche Intelligenz, Mars-Missionen und Industrie 4.0, aber wir scheitern schon an der Perfektionierung eines schnöden Flaschenrückgabeautomaten. Und da wundert sich noch jemand über die lahmende Produktivitätsfortschritte der Weltwirtschaft. Große Ökonomen wie Krugman, Stiglitz und Co. sollten alle mal einen deutschen Getränkemarkt besuchen. Denken Sie bei Ihrem nächsten Aufenthalt dort also ruhig mal darüber nach, ob Sie sich noch an den Namen Ihrer eigenen Kassenbulgarin erinnern, was der nervende Opa mit den 5 IKEA-Taschen voller Pfandflaschen vor Ihnen wohl für eine Grundrente hat und was das alles über den technischen Fortschritt verrät. Sie werden wie Herr Kaya Zeit haben, sehr viel Zeit. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. So, jetzt gehe ich aber doch mal Richtung Privatleben. Nee, Richtung Office. Privatleben haben wir jetzt genug gehabt. In vielen großen Konzernen ist moderne Kunst schwer angesagt und Kollegen überbieten sich dann gelegentlich auch damit, irgendwo auf irgendwelchen windigen Auktionen Dinge zu kaufen, die sich dann ins Büro hängen. Das ist so ein neues Statussymbol geworden. Deswegen heißt diese Kolumne, wie moderne Kunst das Büro erobert. Mit der Kunst im Büro fing Frau Dr. Schwilo an. Irgendwann hing hinter ihrem Vorstandsschreibtisch plötzlich eines dieser Nagelbilder von Günter Uecker. Gut, es waren mehr so Nagelabdrücke auf Papier und nummeriert war das Werk auch 147.205. Aber das machte nichts, seither konnte sie über Uecker oder seine pommerischen Ursprünge reden, als hätte sie dort ihre Unschuld an ihn verloren. Ostpommern, Westpommern ist mir alles sowas von Latte, murmelte Koslowski, das ist ein Kollege von Herrn K., der bei sich im Büro ein Star-Wars-Filmplakat Episode 4 und den 2011 Jahreskalender eines mittelständischen Badezimmerarmaturenherstellers aus dem Ostschwäbischen hängen hat. Im Gegensatz zu Koslowski hat Berger aus dem Marketing ein feines Gespür für Trends. Eine Woche später präsentierte er stolz ein hochgradig abstraktes Werk aus Elefantendung und Handyplatinen. Von einer blinden Berliner Meisterschülerin von Schwabelstedt, wenn euch das was sagt. Tat es nicht, provozierte aber dennoch ein geradezu tektonisches Beben im Büro, das schnell bis in den Vorstand zurückzitterte, wo Frau Dr. Schwilo und die anderen sich fortan mit Werken unterschiedlichster Provenienz überboten. Russische Neodadaisten, Videokunst aus Island, Kadaverart einer Abspaltung einer flämischen Op-Art-Gruppe, die übrigens, wer weiß das schon, Bruegel als ihren gedanklichen Vater begreift, wie Frau Dr. Schwilo bei einem abendlichen Art-Workshop vor 11 Kolleginnen aus den unteren Rängen in der Kantine erklärte. Herr K. war der einzige Mann, es gab Pinot Grigio und Zuchtlachs-Canapés. Kunst ist der neue Weinkeller, verstand Herr K. Geldanlage mit Esprit. Wo man früher über die Kalkböden piemontesischer Südweststeilhanglagen fachsimpelte, kann man nun die Lebensläufe 22-jähriger Kunstakademie-Anfänger referieren, die vielleicht die nächsten Richters oder Gurskis werden oder auch nur als verkrachte Bohemiers auf Flohmärkten enden. Man weiß es ja nie, aber Geld ist zurzeit ja genug da. Als Herr K. zwei Wochen später seinen neu erworbenen 12-teiligen Aquarellzyklus Burning Aleppo vorstellte, wusste er, dass er damit auf lange Zeit die innerbetriebliche Benchmark gesetzt haben würde. Die Künstlerin ist von Syrien zu Fuß bis Ruhpolding gelaufen, erklärte er. Die Bilder trug sie in einer mit Wachs abgedichteten Flakpatronenhülse bei sich. Selbst Koslowski erschauderte, bevor Frau Dr. Schwilo ihre Sprache wiederfand. Wahnsinn, diese Farbintensität, diese pastose Kraft. Auch Berger aus dem Marketing flankierte und diese abgründige Hoffnung. Aber auch in Neon gegossene Melancholie irgendwie, fand Frau Stimmbruck aus der Rechtsabteilung. An diesem Abend kam Herr K. sehr glücklich nach Hause. Nach dem Essen zog er seinen 6-jährigen Sohn beiseite. Sag mal, kannst du mir noch ein paar von deinen schönen Bildern zu unserem letzten Urlaub malen wie neulich? Darf übrigens ähnlich Depri sein. Eine oder zwei gehen noch, oder? Um 11 muss ich ja hier weg, da ist ja der nächste dran. So, was ist im Büro noch wichtig? Im Büro muss man Reden halten. Und für Reden braucht man tolle Zitate. Kann man hier kaufen, gibt es ja solche Zitate-Wörterbücher hier bestimmt ohne Ende. Auch Herr K. muss eine Rede halten. Deswegen heißt die Kolumne schon Cicero wusste. Herr K. soll eine Rede halten. Wer Führungskraft sein will, muss das hinkriegen. Sich ad hoc auf jedes Bretterpodium stellen und aus dem Stegreif über Weltfrieden, Feiertagszuschläge oder die Spiralspundmuffe in Zeiten von Industrie 4.0 referieren können. Herr K. kann es nicht. Er kann so wenig auf einer Bühne begeistern wie sein Chef, der alte Reschke, den Unterschied zu erklären vermag zwischen PowerPoint und Instagram. Eigentlich hat Reschke von gar nichts eine Ahnung, aber reden hält der Reschke wie ein junger Gott. Jovial, lustig, auf beruhigende Weise, väterlich und von keinerlei Vorbereitung oder Karteikartenhilfe angekränkelt. Das letzte Mal, als Herr K. hat Herr K. das beobachten können, als die Firma nach der Finanzkrise 50 Leute aus betrieblichen Gründen zu unserem größten Bedauern verabschieden musste. Reschke erklärte das mit so viel Schmelz in der Stimme, dass selbst seinen Opfern danach Tränen echter Rührung in den Augen standen. Sie scheinen ihn zu kennen, Herrn Reschke. Es ist immer eine Freude, ihm zuzuhören. Und vielleicht ist das schon das ganze Geheimnis, viel wichtiger als ein MBA aus Österreich-Winkel oder gar Fachkenntnis. Man muss nur sich selbst und andere gleich mitverkaufen können. Herr K. hatte schon in der Schule Probleme, ein Publikum mitzureißen. Beim Abschlussbesäufnis der Schulskiferien sollte er sich im Namen aller bei den beiden Skilehrern bedanken, die auch noch Mickey und Vicky hießen. Humortechnisch wäre da schon allerhand möglich gewesen. Nach 10 Minuten brodelte die Stimmung, als habe er gerade das Kleingedruckte in den Apple AGBs vorgelesen. Über die Jahre wurde sein Rednertalent nicht besser, nur seine Vorbereitung akribischer. Mittlerweile hat er für alle Eventualitäten Zitate-Wörterbücher parat. Zitate täuschen Bildung und Tiefgang vor. So inflationär, dass man damit haushalten sollte. Aber bis zu Herrn K. hat sich das leider noch nicht herumgesprochen. Er spickt seinen Vortrag mit allem, was die Weltgeschichte an großen Geistern zu bieten hat. Von Aristoteles bis Homer Simpson. Mitunter fragt er sich zwar, wie Cicero das überhaupt gemacht hat, der vor dem römischen Senat ja noch ohne Voltaire, Churchill oder wenigstens Saint-Exupéry auskommen musste, aber wie er, also Cicero, selbst ja schon wusste, wie du gesät, so wirst du ernten. Auf Sprichwörter und Volksmund verzichtet Herr K. ebenso wie auf Zitate, hinter denen Autor unbekannt vermerkt ist. Man will sich ja auch ein wenig schmücken mit großen Geistern, denn Weisheit ist mehr wert als Gold, wusste schon Goethe. Und sich gleich aufschreiben, kommt immer gut. Aber vielleicht hätte Herr K. bei der Einweihung der neuen Kundentoiletten dann doch auf Thomas Mann verzichten sollen. Sei am Tag mit Lust bei den Geschäften, aber mache nur solche, dass du des Nachts ruhig schlafen kannst. Obwohl schon, Zig Ziglar wusste, Scheitern ist ein Umweg, keine Sackgasse. Und fragen Sie mich jetzt bitte nicht, wer Zig Ziglar ist. So, jetzt muss ich, glaube ich, jetzt zu Ende kommen, oder? Muss mir irgendeiner mal ein Signal geben. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Es hat sich ja doch ein bisschen gefüllt, wahrscheinlich, weil es immer noch zu viel schneit da draußen. Hat mich sehr gefreut, dass Sie da waren. Wenn Sie noch ein Buch kaufen möchten, da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, hier rechts hat der Gabal Verlag einige parat. Oder Sie lesen mal im Handelsblatt nach, da erscheint jeden Montag eine neue. Dankeschön, tschüss.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.